Hare Krishna, wir kommen zu unserem letzten Bhajan für heute Nachmittag. Jai Radha Madhava. Srila Prabhupada sagte einmal, dass in diesem einfachen vierzeiligen Lied von Bhaktivinoda Thakur alle Einzelheiten der spirituellen Welt drin enthalten sind. Und ich glaube, dieser Ausspruch bringt uns ein bisschen ein spirituelles Geheimnis nahe. Eingefaltet in das heilige Mantra ist die gesamte spirituelle Wirklichkeit, die von demjenigen, der das Mantra richtig chantet, entfaltet oder ausgefaltet wird. Wenn ich zum Beispiel dieses Tuch nehme, kann ich es zusammenfalten und es wird ganz klein und punktuell fast. So ist das Mantra Krishna oder Hare Krishna, oder durch das richtige Chanten wird die gesamte spirituelle Vielfalt, die sozusagen eingefaltet ist in dem Mantra, ausgefaltet, sodass jemand, der den heiligen Namen Krishnas chantet, nach und nach Krishnas Form, seine Eigenschaften und schließlich auch seine Lilas wahrnimmt. Jiva Goswami sagt, genauso wie man vom Ozean vielleicht zuerst einmal das Wasser wahrnimmt und dann sieht man die Blaue des Ozeans und schließlich die Wellen, so kann auch jemand, der das heilige Mantra chantet, den Hare Krishna Mahamantra, nach und nach aus dem Mantra heraus die ganze Vielfalt von Krishna und der spirituellen Welt wahrnehmen. So machtvoll ist ein Mantra. Nun, wir werden dieses Lied singen, Jai Radha Madhava. Wir haben einige unserer Gäste, die das allererste Mal zu Gast sind, die werden es sich wahrscheinlich mit Faszination anhören, und die anderen, die schon öfters da gewesen sind, können ja intensiv mitsingen. Hare Krishna. Ich möchte heute gerne über die Zukunft der Menschheit sprechen. Ein durchaus interessantes Thema. Ich könnte mir vorstellen, dass ich in der Vorlesung auch unsere Bewegung wiederfinden könnte. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Nittinamine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatya te shatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Zunächst einmal möchte ich all die begrüßen, die ich kenne und auch die ich noch nicht kenne. Ich komme gerade zurück von einer sehr interessanten und ereignisvollen Reise, die irgendwo in der Nähe von Dresden begann und ihren krönenden Höhepunkt fand auf einer selbstversorgenden Farm in Ungarn. Wir waren zwischenzeitlich in Kroatien, wo wir ein Sommerferienlager hatten, direkt an der am Adriatischen Meer unter Nishingananda, Shrishti Kater und ich waren dort auch baden im hohen Seegang der Adriatischen Wüste. Nishingananda wäre fast von einer 50 Meter hohen Klippe heruntergesprungen mit dem Kopf zuerst, aber hatte dann nicht unbedingt den Nutzen davon eingesehen und sich davon zurückgezogen. Wir waren dann im Anschluss daran in Serbien und haben dort eine sehr gut besuchte Vortragsreise gemacht. Wir hatten bei manchen Programmen gut über 500 Gäste dabei. Ich kann mich erinnern an ein Programm in der Stadt hatten wir zum Abschluss von dem Programm, das hat um 12 Uhr geendet, eine Promotion gehabt von Srila Prabhupads Büchern. Und der Vizepräsident oder Unterbürgermeister der Stadt Becei hat diese Promotion angekündigt, und indem er eine Geschichte erzählt hat, die mir sehr wichtig, die sehr gut war. Er hat erzählt von einem alten Töpfermeister, der wunderbare Töpfergeräte schuf und danach in sie blies und sie danach dann hinter sich warf, und die landeten und zerbrachen nicht auf dem Boden. Seine Schüler übten das Gleiche, die gleiche Kunst aus, lernten von ihm, aber wenn immer sie die Töpfe, in die sie geblasen hatten, hinter sich warfen, zerbrachen die. Eines Tages kamen die Schüler zum Töpfermeister und sagten: Meister, wir machen ganz genau wie du die gleichen Töpfe. Warum zerbrechen unsere und deine bleiben ganz? Der Meister antwortete: Weil ich einen ganz bestimmten Hauch in die Töpfe hineinblase. Und so sagte der Vizebürgermeister, der Unterbürgermeister: Diesen Hauch hat auch Srila Prabhupada in die vedische Literatur hereingeblasen. Jeder, der die Bücher von Prabhupada liest, so sagte er, wird von diesem unzerbrechlichen Hauch, diesem Hauch der Ewigkeit erfasst werden. Und deswegen empfehle ich als Vizebürgermeister allen Leuten in der Stadt Becei, diese Bücher zu lesen. Plötzlich im Hintergrund rummelte es und ein starker Mann, der vielleicht einen Preis im Gewichtsheben hätte gewinnen können, bahnte sich nach vorne und sagte: Ich will auch was sagen. Das war dann der Oberbürgermeister. Ich möchte sagen, dass ich vor 10 Jahren die Wissenschaft der Selbstverwirklichung gelesen habe und gehört habe, wie Prabhupada mit dem christlichen Pater diskutiert hat über die Einheit der Religion. Das ist jetzt in unserem Lande so wichtig. Auch ich als Oberbürgermeister empfehle diese Bücher für alle Bürger der Stadt Becei. Ein anderes Mal vor einem Konzert in Serbien wurde ich von dem lokalen Fernsehsender interviewt. Ist es nicht sehr schwierig, sagten sie, für Europäer diese indische Bhajan-Musik zu spielen? Und ich sagte, es ist schon schwierig, aber wenn man in den Spirit kommt, geht es einfach. Man muss halt, um in den Spirit zu kommen, die Bhagavad Gita lesen. Deswegen mache ich hier eine kleine Schleichwerbung auf diesem Fernsehsender: Lest die Bhagavad Gita. Die waren dann so angetan, dass sie sagten, in der Mitte des Programmes kam sie zu mir, der Fernseher, und sagte, können Sie nicht irgendwie die Leute ermutigen, dass sie in Zukunft öfters unseren Fernsehsender sehen? Und so sagte ich dann, ja, dieser FN-Fernsehsender von Subotica hat ein interessantes Interviewteam, das sehe ich hier gerade vor mir, spritzig und dynamisch und zu allem Neuen aufgeschlossen. Wenn Sie in der Zukunft weiterhin spirituelle Programme senden, sollte man auf jeden Fall diesen Fernsehsender ständig sehen. Es war ein sehr schönes Programm mit solchen Höhepunkten. Konzertreise. Wir singen inzwischen erst einen traditionellen Bhajan-Teil und dann haben wir einen indischen Tempeltanz und dann machen wir eine interessante Hochzeit auf der Bühne zwischen Ost und West, wobei wir diesmal aber nicht als westliche Musikrichtung die modernen Klänge des Rock'n'Rolls nehmen, sondern eher eine ethnische Musikmischung mit viel Spannung und musikalischer Feinheit, sehr interessant ist. Und wir planen jetzt eine Tournee durch Indien. Haribol. Wir waren dann auch zum Abschluss noch in Ungarn auf unserer selbstversorgenden Farm, was sehr beeindruckend war, aber davon kann ich vielleicht ein anderes Mal erzählen. Nun, während dieser Vortragsreihe habe ich einen Vortrag gehabt, den ich so ähnlich schon mal in Schloss Weißenstein auf der Veda-Akademie gegeben habe. War vom Ozean überspült worden. Große Teile Südamerikas und auch Nordamerikas fehlten gänzlich und selbst der Stiefel von Italien, dem viel Mafia am Stiefel klebt, war nicht mehr auf der Weltkarte zu finden. Frau Professorin sagte, dass nach umweltmäßigen Forschung es klar sei, dass zu dieser Zeit der Treibhauseffekt so stark angewachsen ist, dass die Polkappen, das heißt der Nord- und auch der Südpol, in einer solchen Weise geschmolzen waren, dass die Weltmeere überspült waren von zu viel Wasser und dass eben deswegen die Küsten Norddeutschlands, Berlin gab es da nicht mehr und das liegt zwar nicht an der Küste, aber auch in Norddeutschland, Hamburg gab es nicht mehr, Schleswig-Holstein, Rudras, Predigerzentrum in Flensburg auch nicht. Sie sagten, dass eben durch den Treibhauseffekt die Polkappen derart geschmolzen waren, dass eben die, oder geschmolzen würden, dass im Jahre 2050 absolut alles unter Wasser stehen würde. Vielleicht mussten wir uns auch hier nach dieser Landkarte im Jahre 2050 Gummistiefel anziehen, um durchzuwarten. Das ist eines von vielen Szenarien, die Zukunftsforscher für das Jahr 2050 oder auch schon ab 2000 heraufbeschwören. Weltkriege, wirtschaftliche Katastrophen, Inflationen, Seuchen, Krankheiten, Krebs und so weiter, was sich in einem unkontrollierten Maße ausbreitet. So stark, dass einem fast die Lust auf Sonntagsfest mal vergehen könnte. Wie stehen wir als Anhänger der vedischen Literatur zu Zukunftsprognosen? In der Veda-Akademie gab es auch Vorträge, die sagten, dass am 11. August 1999 die Welt untergehen würde. Wie stehen wir zu solchen und anderen Zukunftsweisungen? Oder anders gefragt, haben unsere heiligen Schriften Informationen über die Zukunft der Menschheit? Die Vedas geben auf den ersten Blick gesehen zwei Arten von Prophezeiungen. Eine davon ist wirklich düster. Eine andere ist unglaublich positiv. Und beide dieser Zukunftsprognosen sind so diametral voneinander verschieden, dass einem der Widerspruch nicht entgeht, auch wenn man nur oberflächlich schaut. In meiner Vorlesung möchte ich beide Zukunftsprognosen vorstellen. Ich möchte sie miteinander vergleichen und ich möchte dann herausschälen, herauskristallisieren, welche von beiden zutrifft und dann welche von beiden für uns zutrifft. Das ist nämlich ein Unterschied, wie wir sehen werden. Doch zunächst einmal fange ich mit der düsteren Prognose an. Keine Angst, das wird jetzt nochmal ganz düster und danach wird es lichter und immer lichter. Aber wir müssen nochmal tief ins Kali Yuga hineinschauen. Die Vedas sagen, dass die Zeitalter in einem Zyklus sich wiederholen. Wir kommen jetzt einmal wieder in den Winter der Zeitalter hinein. Das sogenannte, wir sind im Kali-Yuga und das Kali-Yuga, dieses materialistische von den vier Zeitaltern, wird immer intensiver und materialistischer. Die Voraussagen für das Zeitalter, in dem wir, was schon 5000 Jahre währt und jetzt immer mehr sich beschleunigt, sind tatsächlich düster. Zunächst einmal fängt es im Mahabharata recht harmlos an. Es wird gesagt, die Menschen im Kali-Yuga werden Dämme bauen und auf diese Art und Flüsse begradigen und so die natürlichen Wehen des Erdplanetens in Unruhe bringen. Das erinnert sehr stark an die Flussbegradigung in China und die daraus folgenden Überschwemmungen, die jetzt in der Weltpresse für Spendenaktionen sorgen. Die sagen dann weiter, im Kali-Yuga werden die Menschen eine Art unnatürliche Kleidung tragen, nämlich aus Plastik. Das erinnert sehr an Nailtesthemden und synthetische Kleidung. Dann wird ein bisschen über die Psychologie gesprochen der Menschen. Sie sind streitsüchtig. Bei kleinsten Anlässen gibt es Kontroversen und Auseinandersetzungen, entweder kleine oder größere. Ehen wird es so gut wie keine mehr geben, weil sie einfach immer sich sofort auflösen, nachdem sie geschlossen sind. Im Kali-Yuga, so sagen die Schriften, wird Macht eine Frage des Reichtums sein. Man kann also, wenn man ausreichend viel Geld hat, für die größten Lügen, die man spricht und die man tut, Macht kriegen und Einfluss gewinnen. Selbst religiöse Menschen sind nur noch oberflächlich religiös. In Indien zeigt sich das daran, dass die Brahmanen, die eigentlichen Priester und spirituellen Gelehrten der Gesellschaft, nur Brahmanen sind, nicht aufgrund ihres Wissens und ihrer inneren Verwirklichung, sondern aufgrund eines äußeren Bindfadens, den sie um den Bauch, um die Schulter tragen, die Brahmanenschnur. Am Ende des Kali-Yugas wird es so, ja, dann heißt es, dass sich die Menschen nicht mehr richtig ernähren wissen. Und am Ende des Kali-Yugas wird es so sein, dass Menschen Menschen fressen und nicht mehr, wie soll ich mich ausdrücken, Frieden halten können. Nicht einmal mehr von Haus zu Haus. Nachbarn werden sich bekämpfen. Das Kali-Yuga wird mit einem Schlagwort als das Zeitalter der Heuchelei und des Zankes überschrieben. Und es wird gesagt, dass wir gerade am Anfang des Kali-Yuga stehen und immer tiefer in den Schneesturm des Kali-Yugas hineingehen. Es gibt dort viele Prophezeiungen, von denen sich einige bewahrheitet haben. Ich muss immer so lachen, weil es heißt, dass im Kali-Yuga Schönheit an der Frisur gemessen wird. Es gibt viele Frisuränderungen auch bei uns in unserer Bewegung. Und es ist schon vorhergesagt, dass das eintreten wird. Es werden so liebenswerte, aber doch sehr private Details preisgegeben in den Schriften. Ich glaube, ihr habt ungefähr die Stoßrichtung, in die das Kali-Yuga abzieht, erfasst und zum Großteil ist euch das ja auch schon bekannt. Zur gleichen Zeit jedoch heißt es, dass es im Kali-Yuga eine Zeitspanne gibt, die angeblich vor 500 Jahren begonnen hat, die als goldenes Zeitalter bezeichnet wird. In dieser Zeitspanne werden Menschen unglaublich spirituell veranlagt sein. In dieser Zeitspanne werden große Gruppen von der materialistischen Gesellschaft abbrechen und sich in spirituellen Gemeinschaften wiederfinden, die selbstversorgend sind. In dieser Zeitspanne wird es auch so sein, dass sich das Singen und das Aussprechen der heiligen Namen in einem fast für uns unvorstellbaren Rahmen verbreiten wird. Das Zeitalter heißt deswegen das goldene Zeitalter. Den größten Einfluss, der dort geltend gemacht wird, geht von geweihten Gottes aus oder geweihten Krishnas, den Harijanas, den Kindern Haris, den Kindern Gottes. Also es bezieht sich nicht auf eine religiöse Gruppierung, sondern eben universal gesehen Menschen, die sich religiösen Tätigkeiten zuwendet, und ganz besonders das Singen und das Tanzen zum heiligen Namen Gottes ausüben werden. Nun, die entscheidende Frage, die sich hier stellt, ist, welches dieser beiden Prophezeiungen wird jetzt eintreffen? Werden vielleicht beide parallel eintreffen, dass es Harijanas gibt, Menschen, die sehr spirituell veranlagt sind, und daneben Zankäpfel und Streithälse des typischen Kali-Yuga-Generation? Oder wird es so sein, könnte man sagen, dass es vielleicht zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommt zwischen den Materialisten und es eine Art Reinigung gibt des Erdplanetens? Da wird kurz mit dem Stahlbesen der Gerechtigkeit gefegt, der kosmischen Gerechtigkeit, und dann gibt es plötzlich spirituelle Gemeinschaften. Es gibt verschiedene Modelle. Was wird eintreffen? Das Interessante an vedischen Prophezeiungen, was ich ganz vorweg nehmen muss, ist, dass Prophezeiungen immer Möglichkeiten zeigen. Möglichkeiten, die wir als Menschen, die über einen freien Willen verfügen, sagen wir mal, erfüllen oder nicht erfüllen. Es ist genauso wie Astrologie. Wenn jemand Geburt nimmt, wenn die Sonne im 10. Haus steht, ist die Möglichkeit sehr groß, dass er ein großer Führer wird, eine führende Persönlichkeit, will ich mal sagen, weil das Wort Führer nicht so neutral besetzt ist, eine führende Persönlichkeit wird, ein guter Tempelkommander vielleicht, oder ein guter Tempelpräsident, oder ein Unterhaltungsstar wie Madonna oder Michael Patterson, der Einfluss auf große Gruppen der Menschheit ausübt, oder einfach ein guter Tempelpräsident, wollte ich sagen, oder Helmut. Menschen, die bestimmte astrologische Konstellationen mit sich bringen, haben in ihrem Leben Möglichkeiten. Doch auch diese Menschen müssen diese Möglichkeiten ergreifen bzw. wahrmachen. Ein guter Astrologe wird euch niemals sagen, das und das steht in den Sternen und wird hundertprozentig eintreten. Ein guter Astrologe wird euch zum Beispiel sagen, es kommen schwierige Zeiten. Du kannst dich aber einrichten auf diese schwierigen Zeiten und denen entgegengehen. Oder du kannst dafür sorgen, dass diese Zeiten und ihre Hindernisse über dich hinwegrollen, wie jemand, der sich unter einer Welle, die kommt, duckt und wartet, bis die über seinen Kopf hinweggerollt ist. Es geht um Möglichkeiten, also nicht nur bei astrologischen Prophezeiungen, sondern auch bei vedischen Zukunftsprognosen und Zukunftsprophezeiungen. Es gibt also zweierlei Möglichkeiten, wie wir hören. Entweder, dass sich der Materialismus verdichtet, oder dass es ein voll erblühtes goldenes Zeitalter gibt. Und natürlich gibt es zwischen diesen Möglichkeiten unglaublich viele, sagen wir mal, Variationen. Es ist meistens nicht schwarz und weiß, wie wir nachher noch sehen werden. Nun, wovon ist abhängig, welche Zukunft in unserem Leben kommen wird? Viele von euch sind praktizierende Devotees. Ich möchte euch etwas Interessantes sagen. Es gibt eine Bemühung in unserer Bewegung, die Zukunft der ISKCON. ISKCON heißt unsere Bewegung, Internationale Society for Krishna Consciousness, um das herauszufinden. So, eine Schule von Astrologen sagt, wir müssen das Geburtsdatum dieser Bewegung herausfinden und dann machen wir Prognosen, was ihre Zukunft sein wird. Diese Schule setzt das Geburtsdatum unserer Bewegung zu dem Datum fest, an dem Srila Prabhupada das erste Mal mit seinen Füßen auf das amerikanische Festland getreten ist. Sie sagen, das ist die Geburtsstunde der ISKCON-Bewegung. Andere sagen, das ist aber nicht sehr astrein, diese Prophezeiung, denn es könnte doch auch sein, dass die Geburtsstunde der ISKCON damals war, als Prabhupada die Idee formulierte in seinem Geist. Es könnte auch sein, als er in New York seine ersten Schüler zusammenrief und mit diesen Schülern die internationale Gesellschaft also und so weiter inkorporierte, also einschrieb und registrierte. Viele sind also nicht einverstanden, dass man ein Horoskop für unsere Bewegung erstellen kann, indem man dieses Datum, was wir gerade als einziges von allen Daten zufälligerweise haben, weiß man genau, wann das war, dieses Datum, dem Prabhupada nach Amerika kam. Ein anderer Devoti sagt, wir können trotzdem die Zukunft der Bewegung herausfinden, indem wir die Zukunft der einzelnen Geweihten, der einzelnen Mitglieder durch das Horoskop versuchen zu ermitteln, was wahrscheinlich ist. Und diese Schule hat also mühevoll über Jahre die Horoskope von einigen, von vielen Mitgliedern genommen und festgestellt, dass das Jahr 1999 die absolute Bitterkeit bringt. Das ist die absolute Härteprobe. Das läuft jetzt erst langsam an. Und das ist, aufgefallen, dass viele, viele Mitglieder, ob in höheren institutionellen Positionen und auch spirituellen Positionen und in nicht so hohen Positionen, weder spirituell noch materiell, viele Mitglieder in dieser Phase 99, 2000 und so weiter extreme Schwierigkeiten in ihrem Leben haben. Das heißt Zweifel, ein Mangel an Entschlossenheit und Vertrauen, das ist ja Zweifel, schwierige Tests in ihrem Leben, also Anfechtungen könnte man sagen, unterschiedlichster Art und so weiter. Und so sagt diese Schule, gut, es ist nicht möglich, das Horoskop für eine ganze Bewegung zu erstellen, aber es ist möglich, immer noch zu sehen, was die möglichen oder die Wahrscheinlichkeiten für die individuellen Mitglieder sind. Verfolgt ihr diesen Gedankengang? Nicht? Das ist klar, glaube ich. Nicht? Die sehen also Shuklambara, Johannes, Sigmund und Bhagavat Dharma Prabhu gehen 99 durch intensive Phasen hindurch, oder Janavi oder Sibylla. Also es scheint das ganz schön intensiv zu werden, weil so viele da durchgehen. Ich habe jetzt nur Namen aus dem Publikum genommen. Ich glaube, dass all die Genannten durch die besten Zeiten ihres Lebens hindurchgehen werden. Heibol. Nicht, das waren nur Beispiele und so weiter. Nun, die Frage jetzt ist, also die Möglichkeit, da die Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass es ein bisschen enger wird in unserem Leben und ein bisschen intensiver wird, Welche der Prognosen werden letztendlich zutreffen? Dass es sehr, sehr hart kommt oder dass ein goldenes Zeitalter kommt? Und hört jetzt meinen Gedankengängen zu, denn was ich jetzt sagen werde, ist für die individuelle Vorbereitung auf die kommenden Zeiten von allergrößter Wichtigkeit. In den Schriften, vedischen Schriften, erfahren wir, dass ein Lebewesen durch 5 Bewusstseinsstufen hindurch laufen kann und dass es entsprechend dieser Bewusstseinsstufen eine bestimmte Spezie oder Lebensform bekommt. Da gibt es zunächst einmal das bedeckte Bewusstsein. Lebewesen, die das bedeckte, die diese Stufe des Bewusstseins haben, das sogenannte Achadita Chetana, werden Pflanzen, Bäume oder Steine. Es gibt interessanterweise Kristalle, in denen sich gewisse sedimentäre Vorgänge, wenn ich das Wort richtig beherrsche, sonst habe ich ein neues geprägt, also bilden, die wachsen, die Kristalle wachsen. Da ist ein Lebewesen drin, was jedoch so eingesperrt ist in diese Lebensform, dass kaum eine Möglichkeit zum individuellen Ausdruck besteht. Die zweite Bewusstseinsstufe heißt Sankuchita Chetana und das wird übersetzt als ein stark eingeschränktes Bewusstsein. Auf dieser Stufe befinden sich Insekten, Fische, Vögel, die sich schon ein bisschen bewusst sind über ihre Umgebung, die zu Bewegung fähig sind, zum Essen, zum Schlafen, die auch manchmal kämpfen um ihre biologisch festgesetzten Rechte und die auch zum Teil Zorn bei Ungerechtigkeit verspüren. Trotzdem sind diese Lebensform, Insekten, Fische, Vögel und Vierbeiner, auf der Stufe des stark eingeschränkten Bewusstseins, weil sie nur entsprechend der Eingebung des Instinktes, also ihrer, sagen wir mal, biologischen oder chemischen Programmierung handeln können. Nun, wenn die Seele aus diesen niederen Bewusstseinsebenen und damit diesen Lebensformen höher steigt, kommt sie zu der Mukulita Chetana. Man nennt diese Stufe das knospende Bewusstsein. Menschen auf dieser Bewusstseinsstufe, also zunächst einmal ist das Lebewesen dann schon in einem menschlichen Körper, diese Menschen haben, damit sie ihr Leben zur höchsten Zufriedenstellung führen können, untereinander Vereinbarungen, Gesetze, so wie es Tiere nicht freiwillig haben. Tiere leben unter den Gesetzen, die ihnen die Natur aufzwängt. Menschen können sich ihre eigenen Gesetze schaffen. Diese Menschen haben meistens keine Moral und es ist interessant, ihr Liebesverständnis ist Trishna. Trishna heißt so viel wie Durst. Ein Mensch, der Durst hat und zum Wasser geht, aberkennt dem Wasser das Recht, nicht getrunken zu werden, zum Beispiel. Für den Menschen mit Durst ist das Wasser nur ein Objekt. So sind auch Menschen, die auf der knospenden Stufe des Bewusstseins sind, wenn in ihrem Liebesverständnis nur so weit entwickelt, dass sie den anderen als Objekt für ihre Zufriedenstellung sehen. Zum Beispiel ein Mensch, der durstig ist, wird sich seine sexuelle Befriedigung mit Gewalt von dem Partner holen oder ohne auf den anderen Rücksicht zu nehmen. Er wird in Beziehungen leben, wo es nur um Ausbeutung des anderen geht. Trishna, nicht? Wo man einen anderen Menschen als Objekt sieht, dem von vornherein alle Rechte der Eigenständigkeit aberkannt werden. Solch ein Mensch ist eine Knospe. Das heißt, ein sehr vornehmes Wort, ich muss jedes Mal das sagen, diejenigen, die bei meinen Vorlesungen waren, wissen schon genau, was jetzt kommt, aber es ist so schön, dass es nochmal kommt. Eine Knospe hat in sich die Möglichkeit, zu einer voll erblühten Blume zu werden. Genauso ist es für den Menschen möglich, im Bewusstsein zu erblühen, über dieses Objektverständnis hinwegzukommen und ein bisschen weiterzukommen. Wenn ihr einen sehr selbstsüchtigen Menschen seht, sagt das nächste Mal zu ihm, du Knospe. Das ist vornehm, ist glaube ich gut auch auf Sanketan anzuwenden, Kalpavasini, nicht? Du Knospe, du Lotusblumenknospe, kann man ja noch sagen, wenn man ein bisschen schmeichelhaft sein will. So, die nächste Stufe des Bewusstseins heißt in Sanskrit die Vikachita Chetana, das sich entfaltende Bewusstsein. Solch ein Mensch ist ein Mensch, der an Gott schon mal glaubt und weiß, es gibt Gesetze, Gottesgesetze, nach denen er sich halten sollte, weil sie von universaler Gültigkeit ist. Und solch ein Mensch ist bemüht, spirituelle Übungen in seinem Leben zur Anwendung zu bringen, die man als Sadhana nennt, Sadhan kennt. Der tut zum Beispiel sich an religiösen Schriften lesen, religiöse Kodexe einhalten und so weiter. Seine Bewusstseinsstufe ist die sich entfaltende Bewusstseinsstufe. Und schließlich gibt es die Puna Vikachita Chetana, die Bewusstseinsstufe, wo das Bewusstsein des Menschen voll erblüht ist, zum vollen Gottesbewusstsein aufgewacht ist und sich darin ausstellt, dass er Prema hat. Wir hatten eben die unterste Stufe der Liebe als Durst bezeichnet, Trishna. Die oberste Stufe ist Prema, wo das selbstische Interesse überhaupt nicht vorhanden ist. Ein Premibhakti, also das heißt ein geweihter Krishnas, der im Herzen voller Prema ist, voller Liebe zu Krishna, kennt gar nicht sein eigenes Interesse. Nicht Srimati Radharani sagt in dieser Haltung, ich kann Krishna nicht erreichen, ich bin nicht qualifiziert, aber ich wünsche mir, dass der Teil der Erde ist in meinem Körper, zum Boden wird, auf dem Krishna gehen kann. Ich wünsche mir, dass die Luft in meinem Körper zu der Brise wird, die Krishnas transzendentalen Wesen Kühlung zufächert. Ich wünsche mir, dass das Feuerelement zum Spiegel wird, in dem Krishna sich sehen kann. Ein Devotee auf der höchsten Stufe oder des vollerblühten Bewusstseins wird in diese Richtung sich entwickeln, das heißt in die Richtung der selbstlosen Liebe, die nur danach Ausschau hält, dem anderen Freude zu geben, nämlich Krishna oder Gott Freude zu geben. Im bedingten Zustand sind wir mehr daran interessiert, selber zu Freude zu kommen. Auch in unseren gesellschaftlichen Vereinbarungen, die wir als Heil bezeichnen, geht es hauptsächlich darum, auf der höheren Stufe des vollerblühten Bewusstseins geht es Menschen oder selbstverwirklichten Menschen darum, Krishna Freude zu geben. Nicht? So können wir also Folgendes festhalten, dass eine allmähliche Bewusstseinsentfaltung, eine Evolution des Bewusstseins stattfindet, von den niederen Lebensformen bis hin zu den hochentwickelten Persönlichkeiten, die zu ihrer ursprünglichen Liebe zu Krishna oder zu Gott zurückgefunden haben. Und entsprechend dessen, wo jemand auf der Bewusstseinsevolution steht, wird er einen dementsprechenden physischen Körper und ein dementsprechendes Leben auch bekommen in seinem Dasein. So, wenn wir den Wunsch haben, spirituelles Bewusstsein zu entwickeln, wenn wir den Wunsch haben, ein gutes Environment zu schaffen, eine gute Umgebung zu schaffen und vielleicht sogar die vedische Prophezeiung zu erfüllen, so müssen wir versuchen, auf einer kollektiven wie auch individuellen Ebene unser Bewusstsein langsam zur Entfaltung zu bringen. Spirituelles Leben ist etwas, wo man nicht betrügen kann. Im materiellen Leben kann es sein, dass ein hochgeehrter Professor ein Fiesling Nummer 1 ist. Ein fieser Mensch mit einem sehr, sehr fragwürdigen Charakter. Im spirituellen Leben geht das nicht. Im spirituellen Leben kommt es auf die individuelle Bewusstseinsentfaltung von jedem einzelnen Devotee an. Eine Bewegung wird so gut sein, wie die Bewusstseinsentfaltung der Einzelnen, der Mitglieder. Eine Gesellschaft wird so gut sein, wie die Entfaltung des Bewusstseins der Einzelnen. Nun, an dieser Stelle mache ein schwerer Zweifel auftreten. Satchinandan Swami, bist du so naiv zu glauben, so macht dieser Zweifel gehen, dass viele Leute das voll erblühte Bewusstseinsstufe erreichen wird. Schau mal in der Bewegung, wie viele sind schon da? Bist du der Meinung, dass es möglich ist für viele Menschen, vielleicht für Helmut Kohl und seine Wähler, zu dieser Stufe zu kommen? Ich muss euch ehrlich gesagt sagen, dass ich in meinem Leben eine mühevolle Reise vom Idealisten zum Realisten gemacht habe. Ich glaube nicht, dass so viele Leute sich dem spirituellen Leben in allernächster Zeit zuwenden werden, und zwar in einer Weise, wo sie tatsächlich Liebe zu Krishna erfahren und ihr Bewusstsein sich entwickelt haben. Was jedoch meines Erachtens möglich ist, ist, dass Individuen, die in der Lage sind, diese einfachen Dinge zu verstehen und vor allen Dingen, jetzt kommt die Schwierigkeit, anzuwenden in ihrem Leben, dass diese Individuen einen heilenden Einfluss auf ihre Umgebung ausüben und auf diese Art und Weise dafür sorgen, dass sich Menschen langsam anders orientieren. Allerdings ist auch das davon abhängig, ob die Individuen stark sind. Ich möchte euch ein interessantes Beispiel geben, was mir Gaurangi und Bhagavad Dharma gaben. Ein Beispiel, das zeigt, wie stark die spirituelle, sagen wir mal, Beschäftigung von Individuen auf Gesellschaftsmitglieder wirken kann. Und zwar sagten sie mir, dass vor einiger Zeit Hari Jaksha, unser Einkäufer von dem ehemaligen Heidelberger Tempel, einer alten Nostalgie folgend zurückgegangen ist in die Räume des Center for Vedic Studies, und er hörte dort im Center for Vedic Studies jemanden Hare Krishna singen, ganz laut und unverblümt. Der fröhlich Hare Krishna singend auf der Leiter stand und die Räumlichkeiten anmalte. So, Hari Jaksha war sehr interessiert und fragte, wie kommst du dazu, Hare Krishna zu singen? Und der Arbeiter sagte, weiß ich auch nicht, ich fühle mich so danach, wenn ich hier bin. Und weitere Nachfragen ergaben, dass dieser Arbeiter also nicht mit Devotees Gemeinschaft hatte. Er wusste wohl, wie viele Leute, dass es Hare Krishna Leute gibt auf diesem Planeten, irgendwo, aber er hatte nichts gelesen darüber. Er hatte einfach von der Schwingung, die in diesen Räumlichkeiten noch ist, eine starke Schwingung abbekommen. In den Heiligen Schriften heißt es, dass wenn ein guter Kirtan in einer Straße von einer Stadt stattgefunden hat, Kirtan heißt das Lobpreisende, gemeinsame Lobpreisen der heiligen Namen Gottes, dann ist es so, dass Leute, die durch diese Straße gehen, selbst wenn die Kirtan-Party, also die Gruppe, die gesungen und gechantet hat, schon einige Stunden weg ist und weitergegangen sind, immer noch die Wirkung der starken Schwingung kriegen, des heiligen Namens. So machtvoll ist es. Ich möchte damit nur sagen, wenn also einige Individuen anfangen, ihr Bewusstsein langsam von der knospenden Stufe zur sich entfaltenden Stufe und dann zur vollentblühten Bewusstseinsstufe zu bringen, werden diese zunächst einmal einen gewissen Einfluss auf ihre Umgebung ausüben. Es ist jedoch nicht immer so, dass dieser Einfluss stark genug ist, um das Massenkarma der Menschheit abzuwenden. Trotzdem wird ein solches Individuum, was im voll erblühten Bewusstseinsstufe ist oder im sich langsam entfaltenden Bewusstsein, selbst inmitten von großen Schwierigkeiten, keinerlei von dieser Schwierigkeit nicht betroffen werden. Es gibt Forschung aus der Zeit, wo Hiroshima bombardiert wurde, der sah, die ergeben, dass selbst in Hiroshima Leute den Krieg über, also diese Bombardierung durch Atombomben überlebten. Mir fällt ganz besonders eine Nonne ein, die in dem Augenblick, wo die Bombe kam, hinter einer Bleitür stand und nicht von den Strahlen heimgesucht wurde. Was hier ist, was wir hier finden, ist, dass ein Mensch, der sich mit spirituellem Leben befasst, von Krishna oder von Gott beschützt wird. Und Srila Prabhupada hat auch davon erzählt, dass einmal eine Stadt vom Erdboden gleichgewälzt wurde, mit der Ausnahme von einem Devot, von einem geweihten Krishnas, der in dieser Stadt sein Haus hatte. Alle Häuser fielen wie Kartenhäuser zusammen, nur das, und verletzten auch manche der Leute leider, nur dieses Haus dieses geweihten Krishnas nicht. Krishna beschützte seine Devotees davor. Einmal, ich habe mir das hier notiert im Brief, hatten die Devotees große Angst vor einem Erdbeben, der sich in ganz Amerika ausbreiten sollte, ein apokalyptischer Erdbeben. Und sie warnten Srila Prabhupada, reiß bloß schnell aus Amerika ab, sonst erreichen dich die Erdbeben und machen und schaden dir. Und Prabhupada schrieb dann einen wunderschönen Brief zurück, den ich euch gerne vorlesen möchte. Ein Brief, aus dem hervorgeht, dass Menschen, die das spirituelle Leben ernst nehmen, keine Angst haben müssen vor äußeren Gefährdungen, auch wenn die in ihrer nächsten Nähe Unheil anrichten. Denn solche Menschen fallen unter einen spirituellen Schutzfaktor. Ich muss ein bisschen suchen. Aber wie viele Notizen man in einem Leben wohl nimmt, nicht? Ja. Du hast eine Vorhersage gemacht über einen apokalyptischen Erdbeben, der auf dieser Seite des Landes geschehen soll. Deine Furcht um mein Leben ist sicherlich natürlich. Ich war das Lieblingskind meines Vaters, den ich im Jahre 1930 verloren. Prabhupada beschreibt dann, wie er immer von seinem Vater beschützt wurde, und jetzt sagt er, habe ich so viele Väter, wo ich in Amerika bin, die mich beschützen wollen. Vielen Dank. Dann sagt er aber, wir müssen uns abhängig machen von Krishna. Sei dir sicher, dass diese Unsinnsvorstellung von diesem apokalyptischen Erdbeben niemals stattfinden wird. Und selbst wenn sie stattfinden, warum sollten wir uns davor fürchten? Sobald ein kleines Zeichen von einem Erdbeben auftritt, werden wir uns niedersetzen und zusammen Hare Krishna singen. Das wird eine fantastische Möglichkeit für uns sein, den Tod zu begegnen, während wir den Hare Krishna Mantra chanten. Wenn man in einer gesunden Geistesverfassung und körperlichen Verfassung stirbt, während man Hare Krishna chantet, ist man sehr vom Glück begünstigt. Es gibt ein gutes Sprichwort, in dem gesagt wird, mein lieber Prinz, bitte sterbe nicht. Mein lieber Brahmachari, du kannst sofort sterben. Mein lieber Heiliger, es ist gleichgültig, ob du lebst oder stirbst. Und mein lieber Schlechter, am besten du stirbst nicht und du lebst nicht. Wir sind also weder Schlechter noch Prinzen. Einige von uns sind Brahmachari und von den anderen sollte man annehmen, dass sie Heilige werden. So wenn der Brahmachari stirbt, geht er sofort in die spirituelle Welt, und wenn der Heilige stirbt, dann ist es für ihn das Gleiche. Er ist hier beschäftigt, Krishna zu dienen, und er wird dort Krishna weiter dienen. Macht euch also keine Gedanken über den Erdbeben. Chantet friedlich Hare Krishna und erledigt eure Pflichten. Natürlich, wenn es Gefahr gibt, dann werden wir uns wie andere verhalten und uns beschützen und Schutz suchen. Aber es gibt kein Risiko für mein Leben. Ich glaube, die Vorhersagen, die von so vielen Astrologen abgegeben worden sind, sind nicht sehr tief. Und so weiter. So, Prabhupada macht hier einen wichtigen Punkt. Er sagt, ich habe mein Leben als spiritueller Mensch Krishna übergeben. Krishna wird schon sorgen dafür. Wir haben in unserer Bewegung vielfach davon erfahren, dass wenn man sich Krishna ergibt, man keinerlei Gefahren ausgesetzt wird. Ich habe einmal gehört, es gab einmal eine Zeit, das war in Ostdeutschland, als sich ganz Ostdeutschland rüstete und viele Skinheads mit Messern und Revolvern ausgerüstet herumgingen. Und einige Devotees dachten, um sich zu beschützen, ist es vielleicht gut, eine kleine Sprayflasche mit sich zu nehmen, die man kurz in die Luft sprayt und die Motivation eines möglichen Angreifers schmälert. Drücke ich mich verständlich aus? Es gibt so Tränengas oder so Demotivierungsgas und dann hat der andere wird eine Heulsuse und ist nicht mehr interessiert. Und diese Devotees haben dann damit einige haben Erfahrung gemacht, weil es und haben dann aber gemerkt, dass wenn sie diese Spraydinger dabei hatten, dann kam immer aggressive Konfrontation zustande. Es schien, dass diese Spraydinger wie Honig Bienen anlocken, Aggressivität anlocken. Und das stimmt. Wenn in deinem Bewusstsein Gedanken an Aggressivität da sind, dann hast du mit dieser Sache zu tun. Wenn du in deinem Bewusstsein wahnsinnig verliebt bist, wirst du bald Menschen finden, die bereit sind, auf dieser Ebene mit dir zu kommunizieren. Das nennt sich im Esoterischen ein Resonanzgesetz und im Philosophischen, das, worauf dein Bewusstsein gerichtet ist, formt immer wieder deine Wirklichkeit. In Krishnas Worten, Sadatat Bhava Bhavita, worauf dein Bewusstsein gerichtet ist, das wird dein Dasein bestimmen. Selbst zur Zeit des Todes werden die Gedanken, die man hat, dafür sorgen, wohin man als nächstes hingeht. Deswegen ist es sehr wichtig für Devotees, anzufangen, ihr Bewusstsein ernsthaft zu kultivieren. Wir sollten nicht denken, dadurch, dass wir Teil einer Bewegung geworden sind, ist das automatisch schon erfüllt. Dadurch, dass ich mir eine mönchische Haarfrisur zugelegt habe, wird mein Bewusstsein sich automatisch entfalten. Die Arbeit der Bewusstseinsentfaltung ist etwas, was jedem Einzelnen obliegt, wo sich jeder Einzelne auch individuell immer wieder aufs Neue Gedanken machen muss. Für jemanden, der ein Schüler wird und eine Einweihung sucht ins spirituelle Leben, gibt es zwei maßgebende Richtlinien. Die eine ist, dass er immer danach streben muss, sein Bewusstsein, sein spirituelles Bewusstsein zu entfalten. In dem Augenblick, wo ein Lebewesen aufhört, danach zu streben, sein Bewusstsein zu entfalten, wird es eingefaltet werden. Nicht entweder geht es so oder so. Wir leben in einer materiellen Atmosphäre und wenn wir unachtsam sind, wird diese Atmosphäre unseren Geist mit materiellen Inhalten füllen und wir werden materielle Anziehung entwickeln und streiten und zanken, wie es im Kali-Yuga der Fall ist. Es ist ganz, ganz wichtig für einen Schüler, aber auch für jemanden, der sich für spirituelles Leben interessiert, ständig danach zu streben, sein spirituelles Bewusstsein zu entfalten. Und das Zweite, was wichtig ist, ist, dass er in seiner Intelligenz spirituelles Wissen festlegt, was ihn führt, sodass er nicht vom Pfad abweicht. Dies sind zwei Qualifikationen, die Chaitanya Mahaprabhu Sanatan Goswami mitteilt, als dieser um spirituelle Führung bittet. So, wenn also ein Individuum ernsthaft bemüht wird, nach der Entfaltung des spirituellen Bewusstseins zu streben, wird in seinem Leben eine sehr interessante und werden in seinem Leben entsprechende Situationen auftreten, die ihm helfen, das Bewusstsein weiter zu entfalten. Wenn eine Gruppe von Menschen damit beschäftigt ist, das Bewusstsein zu erfalten, dann kommt es dazu, dass ein größerer Einfluss auf die Gesellschaft ausgeübt wird, sodass sich auf diese Art und Weise die Prophezeiung der 10.000 goldenen Jahre bewahrheiten kann. Doch selbst wenn eine Gruppe von Menschen das nicht macht, kann ein Individuum das goldene Zeitalter erfahren in seinem oder ihrem Leben, in dem sie im Krishna-Bewusstsein gegründet ist und somit auf der Ebene des göttlichen Bewusstseins verankert ist. Lasst uns die Frage noch einmal stellen, die den Ausgangspunkt für diese Vorlesung gebildet hat. Die Frage war, was ist die Zukunft der Menschheit? Und die Antwort ist, es liegt an euch. Haribol. So, hier habe ich ein natürliches Ende erreicht, aber vielleicht nur ein vorläufiges, da unter Umständen noch Fragen zu dem Thema sind. Herzlichen Glückwunsch, dass du so lange sitzen konntest. Nicht hintereinander? Ja, klar. Ist noch jung. Ja. Gora Shiromani.
Wenn wir diese Ausführungen hören, auch in Bezug auf Resonanz gesetzt, diese Erfahrung von den Bodhis, die so spät dabei haben, und dann stellt sich die Frage, inwieweit ist für die Bodhis überhaupt sinnvoll und angeraten, jetzt materielle Vorkehrungen für die Zeit, die ja ohne Zweifel auch man.
Inwieweit ist es für die Bodhis überhaupt also ratsam, Vorkehrungen zu schaffen für diese Zeiten?
Weil hier diese Probleme, die sich immer herbeirufen werden, dann gibt es Resonanz. Wenn ich zum Beispiel die Tier wiege, kriege ich manchmal die Sicherheit, mich vor Gefahren abzuwenden, dann zieht das die Gefahren ja an.
Ich denke, es ist sehr wichtig, in dieser Zeit ein bisschen ehrlich zu sein, wo man steht, und entsprechend des eigenen Standpunkts sich zu verhalten. Ich war gerade vor ein paar Tagen auf der ungarischen Farm, was mich total beeindruckt hat. Die haben da ein Riesenhaus, was nur voll ist mit Getreide. Ich durfte barfuß durchwarten. Also die wollten das aus irgendeinem Grunde. Das war also auf der Farm gewachsenes Getreide. Es hat sich, man hat sich gefühlt wie geflogen. Es war also fantastisch. Und dann haben wir da gesehen, Gravitationsheizungen. Die verzichten von vornherein, stellt euch das mal vor, auf Elektrizität. Deine Hand geht so abends so in Richtung Wand, wo der Elektroschalter ist, aber da ist nichts da. Du musst ein Streichholz nehmen und dir eine Kerze anzünden. Die Abendvorlesung habe ich in Kerzenlicht gegeben. Es war so romantisch wie in meiner Kinderzeit. Nicht? Die haben dort, bauen jetzt gerade einen Staudamm, um einen gelinden Staudamm, nicht einen großen, also sonst wollen sie einen See machen. Die haben Bienenvölker da und ein Bienenmuseum, also wenn Leute dorthin kommen, können die verschiedenen Arten der Bienenstöcke sehen, wie sie sich über die Jahrhunderte entwickelt haben. Die haben Anlagen, wo Ochsen im Kreise gehen können. Die Ochsen sind allerdings noch zu jung, aber wenn die mal ein bisschen Kraft kriegen, die Burschen, dann gehen die im Kreise und malen damit. Das ist eine ziemlich konsequent gedachte Ökofarm. Und das Interessanteste ist, hört euch das mal an, dass die natürlich genau wie alle Hare Krishna Leute so ein bisschen mit der Zivilisation zusammenarbeiten, und die stellen immer diese, wie nennt man die nochmal, wie bezeichnet man sie nochmal, diese Generatoren auf, und alle 3 Monaten saust ein Generator so unwiderruflich durch, dass die jetzt inzwischen denken, Krishna will einfach nicht, dass wir auch selbst auf diese Art und Weise Generatoren benutzen. Ich habe einen Dia-Vortrag mit Generatorenenergie gegeben. Die ganze Zeit haben alle gebetet, dass jetzt bloß nicht jetzt der Dia, der Generator durchsaust. Nicht? Die richten sich also ein, um auf deine Frage zurückzukommen. Die haben auch so Sonnenenergie und einige Finessen, die ich überhaupt nicht verstehen kann. Da muss man Shrishtikata fragen. Also so technische Dinge. Wirklich sehr, sehr schön. Und zur gleichen Zeit ist es nicht etwa so ein Weltuntergangsprojekt, sondern da wird finden Vorträge da, interessant auch für dich vielleicht, hier laden Wissenschaftler ein aus Ungarn, bestimmte wissenschaftlichen Problematiken vorzustellen, und die Vodis geben dann dezent mögliche Lösungsversuche aus der Sicht der Vedas ein. Ganz interessantes Konzept, fand ich. Viele Besucher kommen dorthin, die haben ein Restaurant und ein Ofen. Dieser Ofen ist ungefähr so groß wie der Raum, der, sagen wir mal, von der Säule bis hier, naja, das ist schon arg übertrieben, also sagen wir mal, von der Hälfte des Raumes so bis so und dann diese Ecke einnimmt. Es ist klar, was ich versuche auszudrücken. So ein Riesenofen ist das. Da wird Feuer reingetan, dann wird das Feuer rausgetan und dann ist der so warm, hat sich so erwärmt, dass man dann die Brote, die man hineingibt, backen kann. Die sind völlig ausgerüstet. Die sagen sich, vedische Farmgemeinschaften sind so und so das Natürliche. Das wird in den Schriften angegeben. Wir folgen Krishnas Unterweisung und wenn was kommt, dann essen wir unser Farmbrot. Das essen wir jetzt schon weiter. Trotzdem jedoch wissen auch diese Devotees, dass sie eines Tages sterben müssen. Versteht, dieses ganze Katastrophengerede tut sehr oft nicht in Betracht ziehen, dass wir leben in der Katastrophe, auch ohne die Atombombe. Du musst sterben, Gadatha. Vielleicht schon vor der Katastrophe. Nicht? So, in einem Fall ist die letztendliche Absicherung immer spirituelles Leben, dass man Zuflucht sucht und auch findet bei Krishna. Allerdings ist ein spiritueller Mensch auch, sagen wir mal, während er lebt in dieser Welt, nur jemand, der auf einer hohen Ebene ist, macht sich, der also keine Angst mehr hat und keine Sorge um Sinnbefriedigung, der kann sich ganz abhängig machen von Krishna. Aber andere, die in ihrem Leben sonst nicht so leben, sollten Vorkehrungen machen. Zum Beispiel die Sannyasis, die Bettelmönche, die gehen herum und sagen Bhikshu Dehi in der vedischen Gesellschaft und die Haushälter gehen arbeiten. Das ist nicht eine ungerechte Verteilung von Aufgaben, sondern da sind bestimmte Bewusstseinszustände und jeder muss nach seiner Bewusstseinszustand authentisch leben. Ich bin der Meinung, dass es wichtig ist für jeden Devotee in diesem Leben zu verstehen, dass er, solange er in der Welt ist, ein Wesen ist, was zwei Seiten hat. Eine spirituelle Seite als ein ewiger Diener Krishnas und eine bedingte Seite als ein Mensch, der bestimmte Bedürfnisse hat, wie zum Beispiel Essen und Schlafen. Und selbst wenn man spirituelles Leben zu führen, bedeutet nicht, dass man von Krishna erwartet, dass er sich um diese bedingte Natur kümmert. Dazu hat Krishna eine Unterweisung gegeben, die für jeden Menschen zutreffen, der sich dieser Unterweisung folgen wird. Zum Beispiel für die meisten Menschen, für die Menschen ist empfohlen, etwas zu tun zum Nahrungsmittelerwerb. Und die sollten diese Unterweisung nicht missachten und denken, vielleicht fällt ein Brot vom Himmel runter. Das Brot ist vom Himmel runtergefallen in Form der vedischen Unterweisung, die sagen, wie man Land bestellen soll. So, Gorshi Romani, jetzt habe ich mehrere Punkte behandelt. Die Antwort musst du dir jetzt selber geben. Ich glaube, du kannst es, oder? Gut. Wunder, Baby.
Warum fällt es so vielen Devotis oder allgemein, ich kenne auch sonst Menschen, so schwierig zu erkennen, was die eigenen Bedürfnisse sind, zu fühlen, was sie wirklich wollen? Sprechen wir, dass es irgendwie eine falsche Demut ist, dass man versucht, seine Wünsche aufzugeben, schon frühzeitig, so verliebt ist.
Woran liegt es, dass die Devotees und auch Menschen im Allgemeinen so große Schwierigkeiten haben, herauszufinden, wo sie wirklich stehen, was sie wirklich wollen und so weiter? Wir sind sehr komplizierte Menschen im Kali-Yoga. manchmal fast zu kompliziert. Sehr oft, es kann verschiedene Gründe geben. Ein Grund ist sehr oft, dass der Anspruch, den man an sich stellt, sehr oft, sagen wir mal, anders ist als die Kapazität, die man im Augenblick hat. Das ist ein großes Problem, was ich auch kenne. Ich habe zum Beispiel verstanden, dass ich eine spirituelle Seele bin und mich im Winter dann barfuß durch den Schnee bewegt in Hamburg. Ihr glaubt das nicht, wie das in den guten alten Zeiten, also vielleicht waren sie auch nicht alle gut, also den alten Zeiten war. Ich dachte, ich bin nicht von dieser Welt, wozu Schuhzeug anziehen. Dann merkte ich, dass ich kalte Füße bekam und musste verstehen, dass mein Anspruch noch nicht gerechtfertigt war. Ich hatte noch keinen spirituellen Körper, sondern einen materiellen Körper. Ich war noch nicht auf der, sagen wir mal, dieser materielle Körper brauchte etwas, was man ihm geben müsste. So ist es, glaube ich, auch, dass wir verstehen, dass wir nicht barfuß durch die Welt eilen, mit anderen Worten, dass wir die Bedürfnisse, die wir haben, die real vorhandenen Bedürfnisse, erfüllen. Für die Vodis ist es manchmal schwierig, das zu tun, weil sie ja so ein festes Vertrauen in die spirituelle Philosophie haben. Aber die spirituelle Philosophie sagt niemals, ess nicht mehr und schlaf nicht mehr. Diese natürliche Bedürfniserfüllung, die vielleicht im Augenblick ein bisschen drängt und druckst, weil wir zu lange als Bewegung vielleicht versucht haben, ohne Vana Schram, ohne gesellschaftliche und soziale Erwägungen auszukommen, nicht diese Bedürfnisse, die jetzt auftreten und vermehrt sichtbar sind, müssen erfüllt werden und wir müssen langsam lernen, es zu tun, richtig zu tun, ohne unser Krishna-Bewusstsein dabei aufzugeben. Es gibt in unserer Bewegung eine große kindische Natur, das heißt, man merkt, wir haben etwas Bestimmtes nicht getan, jetzt lass uns nur noch das tun. Bang! Es ist wichtig, dass wir lernen, diese real vorhandenen Bedürfnisse langsam zu erfüllen, wie es jeder normale Mensch tut. Da muss man ein bisschen in sich gehen, ein bisschen sehen, und daraus braucht man nicht so eine Riesen. Das ist natürlich ein großer Nachholbedarf, aber man sollte sehen, dass man nicht ins andere Extrem schlägt, sondern dass man einfach nach und nach seine Bedürfnisse erfüllt. Immer so, in der ersten Generation einer spirituellen Bewegung, das ist historisch so, sind die Anhänger immer spiritueller als spirituell. Das ist natürlich, weil das so begeisternd ist und so großartig, das muss jetzt in vollsten Zügen akzeptiert und ausgeübt werden. Das ist menschlich. Welcome to the human race. Und dann kommt die zweite Generation, die sagte, naja, und die berichtigt denn das sehr oft etwas zu stürmische Bild. Und ich glaube, wir kommen in diese zweite Phase herein. Und ich hoffe, dass wir da gut rausgehen, indem wir diese Bedürfnisse auf der spirituellen Grundlage unserer spirituellen Überzeugung erfüllen können. Ich glaube auch, dass das jeder Einzelne dazu sich aufmachen muss und tief schauen muss und in jedem Fall vorsichtig sein muss, indem er langsam übt, diese Bedürfnisse auf spirituelle Weise zu erfüllen. Wenn man es jetzt zu schnell alles macht, dann geht man vielleicht ins Übertriebene herein. Es ist wie eine junge Ehe, wo die jungen Leute lange im Zölibat gelebt haben und plötzlich die Möglichkeit sehen, sich also anders zu definieren und dann mit zu großem Enthusiasmus und zu schnell hineinstürmen in eine Ehebeziehung, ohne es langsam entwickelt zu haben, die partnerschaftlichen Einverständnisse und so weiter. Das muss wachsen. So muss auch bei uns im Leben das langsam wachsen, dass wir Bedürfnisse, die wir unter Umständen nicht erkannt haben, langsam und spirituell auf der Grundlage des Krishna-Bewusstseins erfüllen können, sodass wir zum voll erblühten Bewusstseinszustand kommen. Gut, während ich so vor mich hinrede, haben wir 5:05. Ich möchte hier ganz gerne abbrechen, weil wir um 17 Uhr ist noch ein anderes Treffen geplant, zu dem ich kommen muss. Jetzt müssen wir mal sehen, Gorabhavani, wie das Sonntagsfest weitergeht, weil wir Devotees haben, die wahrscheinlich hungrig sind und auch Gäste sind. Was machen wir jetzt?
Ja, wir gehen jetzt Prasadam und um 18.30 Uhr gibt es noch einen sehr interessanten, ganz neuen Dia-Vortrag über eine Reise durch Südindien von der Mahavishnu. Das wird oben im Konferenzraum gezeigt. Und um 19 Uhr gibt es Gorabhavani.
Schön. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Hare Krishna.
Hey.